The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai.
Das ist heute ein sehr besonderer Tag für mich. Und das drückt sich auch in der Besonderheit der Amtsübergabe aus, mit militärischen Ehren heute hier ins Amt eingeführt zu werden. Das ist natürlich eine Besonderheit des Verteidigungsministeriums.
Die gerade erst begonnene Legislaturperiode läuft nicht gut für Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Politisches Feingefühl scheint jedenfalls nicht in ihrer DNA zu stecken. Geholt wurde die Juristin von Olaf Scholz persönlich in der Hoffnung, dass sie das Verteidigungsministerium mindestens mal genauso geräuschlos führt wie zuvor das Justizministerium. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Nichts als Ärger mit Christine Lambrecht. Und sie ist aktuell das wohl größte Sorgenkind des Kanzlers oder, naja, wenn man ehrlich ist, Kopf an Kopf mit dem anderen Sorgenkind, dem Karl Lauterbach. Alles fing an, in Sachen Lambrecht jedenfalls, mit der großzügigen Spende von 5.000 Schutzhelmen der Bundeswehr für die Ukraine.
Wir haben das sofort geprüft und wir werden 5.000 Helme an die Ukraine liefern, auch als ganz deutliches Signal, wir stehen an eurer Seite.
Diese besonders herzliche Geste der Unterstützung kam nicht so gut an, weder in Kiew noch bei der Bevölkerung hier in Deutschland. Weiter ging es mit den Fragen der Waffenlieferung. Auch hier tat sich die Ministerin in den folgenden Wochen schwer. Erst argumentierte sie gegen die Lieferung schwerer Waffen und dann kam die 180-Grad-Wendung.
Gerade gestern haben wir die Entscheidung getroffen, dass es ermöglicht wird, dass Flugabwehrpanzer Geparden in die Ukraine geliefert werden können. Das ist ein ganz wichtiger Beitrag, um dafür zu sorgen, dass der Luftraum gesichert wird.
Hat man gerade erst dieses Waffen-Ping-Pong verdaut, rückt schon der nächste Fehltritt ins Blickfeld.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Dieses Mal geht es um einen Flug um die Osterzeit. Am 13. April durfte ihr Sohn Alexander, der Alex, mit dem Hubschrauber der Flugbereitschaft zu einem Truppenbesuch mitfliegen. Naja, beim Truppenbesuch war er dann zwar nicht anwesend, dafür aber beim anschließenden Sylt-Urlaub. Es war also ein privater Flug.
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann...
Ja, und dann kam die Rechnung, heißt es. Die Kosten dafür trägt die Ministerin selbst, sagt sie. Lambrecht hat gemäß der Richtlinie des Staates, des Ministeriums, richtig gehandelt. Naja, falls diese bezahlte Rechnung denn auch noch auftaucht.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Mehr zu ihr und ihrem Flugverhalten weiß jetzt mein Kollege Christian Schweppe.
Guten Morgen, Gabor.
Du bist doch auch schon im Regierungsflieger der Verteidigungsministerin mitgeflogen, richtig?
Selbstverständlich.
Und wohin ging's?
Es ging nach Afghanistan, es ging auf den Balkan, in den Kosovo beispielsweise, also immer Teil der mitreisenden Presse der Delegation der Ministerin.
Und die entscheidende Frage, wird dafür auch gezahlt?
Natürlich wird dafür auch bezahlt, denn das ist ganz klar geregelt. Also für die Presse gilt, die Medien, die Verlage haben dafür selbstverständlich auch zu bezahlen.
Aber dass der Sohn seine Mutter im Helikopter des Staates, in diesem Fall der Bundeswehr, begleitet, ist das denn überhaupt erlaubt? Ist das üblich so?
Also gesetzlich scheint das zumindest nicht verboten zu sein. Es gibt Reiserichtlinien für die Bundeskabinettsmitglieder, die sonstige Begleiter, so heißt es dort, erlauben. Aber es ist natürlich höchst ungewöhnlich, denn dass der Sohn hier in Richtung Sylt mit dabei war und auch in früheren Jahren, als Christine Lambrecht noch Justizministerin war, schon mehrfach dabei war, das ist so eher unüblich.
Unüblich für die meisten Minister, offenbar ja nicht für Sie. 7-mal soll sie ihren Sohn im Regierungsflieger, damals noch Justizministerin, mitgenommen haben. Auch merkwürdig, oder?
Das spricht zumindest für ein eher problematisches Amtsverständnis, denn dass diese Bilder eher natürlich kritisch gesehen werden und auch öffentlich zu vielen, vielen Fragen führen und zu einem klaren Eindruck, dass hier eben Amt und Privatleben, in dem Fall das Familienleben, vermischt werden, das darf jetzt Christine Lamprecht eigentlich nicht verwundern.
Hat sie denn bezahlt? Das interessiert die Öffentlichkeit, denn es geht um Steuergeld. Hat sie bezahlt, Christian? Was wissen wir darüber?
Tja, das wird behauptet vom Verteidigungsministerium, ist aber noch nicht bewiesen. Gestern und am Montag hieß es dazu, Zitat, die Ministerin hat das übernommen. Auf mehrfache Rückfrage hieß es jetzt, tja, der Bezahlvorgang, der dauert noch an, das sei ein Verwaltungsakt und brauche noch etwas Zeit, also wir warten mal ab.
Das kann man sich vorstellen, dass das noch ein bisschen dauert. Riskiert die Ministerin eigentlich damit ihren Job im Kabinett von Olaf Scholz, ihrem Parteifreund?
Das muss man inzwischen schon so sagen. Lamprecht ist mehr als angezählt. Es ist ja eine ganze Serie von Fehltritten, die sie da aktuell hinlegt. Und es scheint kein Zufall zu sein. Das ist mehr als nur ein Kommunikationsproblem, sagen inzwischen sogar schon ihre eigenen Leute im Bendlerblock. Man darf ja nicht vergessen, Gabor, Christine Lamprecht, die trägt Personalverantwortung für 260.000 Leute. Und da ist es schon ein Unterschied, ob man eben durch solche Dinge auffällt oder eben durch gute Facharbeit, durch Trittsicherheit. Viele sagen, die Christine Lamprecht, die hat sich auch nach 6 Monaten in ihrem Amt noch gar nicht richtig eingearbeitet. Sie wirkt da auch nicht sehr motiviert intern. Und deswegen würde ich schon sagen, im Moment zumindest beschädigt Christine Lamprecht dieses Amt eher, als dass sie dort einen angemessenen Eindruck vermittelt. Am Ende muss man natürlich auch noch sagen, Lamprecht, tja, das ist inzwischen ein Kanzlerproblem, denn Olaf Scholz hat sie ja ganz bewusst ausgewählt und genau ihre eigentlich vorhandene politische Erfahrung so gelobt. Aktuell, da sieht das anders aus. Scholz hat bei der Berufung von Christine Lamprecht im Zitat gesagt, sie wird eine ganz, ganz bedeutende Bundesministerin der Verteidigung sein. Aktuell, Gabor, muss man aber sagen, davon ist Christine Lamprecht ganz, ganz weit von entfernt.
Na, dann sollten sich tapfere und mutige Männer und Frauen vielleicht heute Morgen schon Gedanken machen, ob sie sich bewerben unter olafscholz@führung.de. Vielen Dank, Christian, für das Gespräch.
Sehr gerne, Gabo.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Michael Bröker hat mit der in der Ukraine geborenen Publizistin Marina Weißband gesprochen. Die wiederum hat sich mit dem Charakter von Wladimir Putin intensiv beschäftigt.
Er war ein schlechter Schüler, er kam aus der Gosse, er war ein kleiner Ganove. Sein Spitzname war Graue Motte und das nicht ganz zu Unrecht. Er ist ein Apparatschik durch und durch.
Anne Schwedt aus New York und Annette Weisbach aus Frankfurt berichten über Probleme bei Delivery Hero und sie kennen die neuen Quartalszahlen von der Krypto-Plattform Coinbase. Außerdem zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Andy Warhols bekanntestes Werk kam unter den Hammer und wir sagen Prost. Asbach Uralt wird nun ganz offiziell sehr, sehr alt. Marina Weißband ist eine deutsch-ukrainische Publizistin, Mitglied der Grünen und ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei. Sie hat ein sehr klares Bild beim Blick auf den Krieg in ihrer Heimat. Sie fordert von der Regierung in Berlin beispielsweise mehr Engagement und die Lieferung von schweren Waffen. Und sie betont immer wieder bei öffentlichen Auftritten, dass die Ukraine niemals kapitulieren werde. Warum das so ist und warum sie sich da so sicher ist, das hat sie dem Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker, in einem Interview erklärt.
Am Telefon ist jetzt meine geschätzte ehemalige Podcast-Partnerin, die Publizistin und Politikerin Marina Weißband, geboren 1987 in Kiew und aus meiner Sicht gerade vielleicht eine der wichtigsten politischen Stimmen in diesem Land. Schönen guten Tag, hallo liebe Marina nach Münster.
Hi Mick.
Du bist Ukrainerin, du bist in Kiew geboren. Ich war immerhin jetzt mal ein paar Tage unten und habe zumindest eines immer wieder in allen Gesprächen feststellen können, einen unglaublichen Willen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ist das aufgrund der Kriegssituation menschlich verständlich oder ist das auch speziell Ukraine, die so viel erlebt hat, dass deine Mitmenschen, deine Freunde und Familien in der Heimat, dass die eben vielleicht einen speziellen Widerstandsgeist haben?
Es ist beides. Erstens haben die Ukrainer wirklich buchstäblich keine andere Wahl als zu kämpfen, weil sie sehr genau verstehen, wenn wir kapitulieren, dann haben wir kein Land mehr. Und das, was wir dann haben, ist kein Frieden, sondern Diktatur und Unfreiheit. Und wir müssen um das Leben aller unserer Tätigen, aller unserer JournalistInnen, unserer WissenschaftlerInnen, unserer öffentlichen Figuren bangen, der Familien der Soldaten. Dann werden diese Filtrationszentren überall eingerichtet, wo entschieden wird, wer überleben darf und wer nicht. Es wird wahllos vergewaltigt als Waffe. Das heißt, diese Leute wissen ganz genau, die Waffen niederzulegen ist einfach überhaupt keine Option. Und das andere ist natürlich, dass die Ukraine, angefangen von der Eroberung 1917, über den Holodomor, über den Stalinismus, die Säuberungen, über die Unterdrückung ihrer Kultur, über den Hunger, an den ich mich noch aus den 90ern erinnere. Ich bin ja während einer Hungersnot groß geworden. Wir stellen uns existenzielle Fragen. Wir sind das gewohnt. Und ich erlebe den Kontrast sehr stark zu westdeutschen Menschen, die es nicht gewohnt sind, sich solche existenziellen Fragen ständig zu stellen und die dann eben Briefe schreiben wie Alice Schwarzer.
Ihr seid trainiert zum Überleben.
Wir sind trainiert zum Überleben, ja. Speziell natürlich nochmal die jüdischen Familien, ne, die dann auch noch die Shoah durchlebt haben dort. Wir wissen, was es bedeutet, aufzugeben, nämlich, dass man dann nicht überleben kann.
Ja, ich frage mich auch jemanden wie dich, der jüdische Wurzeln hat und dann am Anfang dieser Woche Wladimir Putin in der Rede hören muss und ertragen muss, dass er erneut sagt, wir müssen die Ukraine demilitarisieren und wir müssen sie entnazifizieren. Was geht dann in deinem Kopf vor?
Gar nichts. Ich bin gegen Putin selbst bin ich schon lange abgestumpft. Er ist offensichtlich eine Kraft des Bösen. Und mir geht es vielmehr darum, wie Menschen auf Putin reagieren. Wer kuscht vor ihm? Wer versucht, ihm Gesichtswahrung anzubieten? Wer lässt sich von seiner Waffe der Angst unterdrücken? Und wer trotzt ihr? Das ist im Moment das, was für mich den Unterschied zwischen Menschen ausmacht.
Und was glaubst du, was tun die da in Russland? Trotzen sie ihm nicht, weil sie Angst vor ihm haben? Oder sind sie vielleicht heimlich eben doch auch Teil seiner Ideologie und unterstützen ihn? Was ist nur Angst vor einem Diktator und was ist heimliche Unterstützung angesichts der Tatsache, dass dort keine Revolution gegen Putin stattfindet?
Ich verstehe das Wort heimliche Unterstützung nicht so ganz. Also offensichtlich sind viele Russen gegen Putin und haben Angst, das zu äußern. Das ist verständlich, es ist eine Diktatur. Aber ich würde schon sagen, dass es so aussieht, dass die meisten ihn ehrlich unterstützen. Und zwar aus einer langen, langen Tradition heraus. Russland war schon immer imperialistisch, schon immer. Einfach, ich erinnere mich an keine historische Zeit seit den Mongolen, in der es nicht so war. Und die Geschichten, die erzählt werden, sind in ihrem Kern imperialistisch. Man zitiert ja hier gerne Tolstoi, Dostojewski. Die Leute waren Imperialisten durch und durch. Sie haben ja in erster Linie diese Geschichten vom großen russischen Geist erzählt, vom russischen Exzeptionalismus. Das ist, woran Putin hier anknüpft. Er verspricht den Leuten Stabilität. Ich habe dir ja gerade von der Hungersnot und dem Chaos in den 90ern erzählt, als die Sowjetunion zusammengebrochen war. Und das Neue sich noch nicht geformt hatte und besonders Kriminelle versucht haben, an diese Erstkapitalanhäufung zu kommen. Das heißt, mit Waffengewalt, mit Betrug, mit Erpressung wurde sich da alles unter den Nagel gerissen, was privatisiert wurde. Und es war eine schreckliche, schreckliche Zeit für die Menschen. Die Straßen waren voller Verbrecher. Putin hat diese Verbrecher von der Straße geholt, indem er sie in die Parlamente gesetzt hat. Aber für die Leute war das toll, weil ihnen hat er eine Sicherheit und eine Stabilität gegeben. Und das, womit er seinem Volk im Moment droht, ist, wenn ich nicht mehr bin, dann kommen die 90er wieder.
Ja, also auch Menschen, die ihn angeblich verstehen, wie Gerhard Schröder, sagen, nach Putin, ihr macht euch da alle was vor, wird es eher noch schlimmer. Und dann kommen die Generäle oder die Verteidigungsminister und dann geht es erst richtig los.
Das ist übrigens etwas, das ich nicht ausschließe. Also ich glaube, dass er da auch recht haben könnte. Deswegen muss ja nicht Putin stürzen, sondern sein Machtapparat. Weil die Leute, die um ihn herum sind, sind ja wie eine Art Sekte. Sie handeln einerseits in religiös motiviertem Eifer, also religiös hier in Anführungszeichen. Aber Putin ist ein Mann, der sich auf einer Mission versteht, nämlich das russische Imperium wiederherzustellen. Und Leute wie Dugin und so, die haben da so eine Sektenhaftigkeit reingebracht. Und das betrifft nicht nur Putin, sondern auch die Menschen, die hinter ihm stehen. Wie Kowalczuk zum Beispiel. Aber die Leute sind halt nicht fanatisch verblendet in ihrer Taktik, sondern die handeln rational, um dieses
um diese Mission zu erfüllen. Und das ist das Gefährliche daran. Und ja, ich schließe nicht aus, dass Putins Tod, der wahrscheinlich recht bald bevorsteht.
Wieso?
Naja, also, dass er Krebs hat, ist jetzt aus recht vielen Quellen berichtet, die ich für zuverlässig halte.
Aber russische Medien ja sicherlich können das nicht sein.
Nein, natürlich nicht. Nein, nein.
Okay. Was ist das denn dann? Was treibt ihn da jetzt an?
Das, was ihn die letzten 10 Jahre angetrieben hat, oder ja, ungefähr 10 Jahre, ist diese Mission, dass er war sein Leben lang klein, weißt du. Er war ein schlechter Schüler, er kam aus der Gosse, er war ein kleiner Ganove. Sein Spitzname war Graue Motte, und das nicht ganz zu Unrecht. Er ist ein Apparatschik durch und durch. Und er hat einen riesigen Minderwertigkeitskomplex, offensichtlich. Und er möchte Größe. Er möchte zu einer historischen Größe gelangen. Und dann hat seine Petersburger Gruppe, die jetzt im Moment den Machtapparat so steuert, ist irgendwann um 2011 herum auf diese Dugin-Sekte der Eurasier gestoßen, die sagt, Russland muss im Prinzip dieses riesige Eurasische Reich werden. Und ihm wurde der Floh ins Ohr gesetzt, oder er hat ihn sich ins Ohr gesetzt, dass er derjenige ist, der diese heilige Mission zu erfüllen hat und der das große Eurasische Reich wiederherstellen soll. Also im Prinzip ist das eine Ideologie eines Ethnonationalismus, die er gefressen hat, und er sieht sich als die Verkörperung dieser heiligen Mission und muss auch verstehen, seit 10 Jahren sind um ihn herum nur noch Leute, die ihm das bestätigen.
Seit 10 Jahren sind aber auch hier im Westen sehr viele Leute, die diesen von dir gerade skizzierten imperialistischen Kern nicht sehen wollten oder nicht sehen konnten. Bist du eigentlich richtig verärgert oder auch sauer über die Sicht unserer Politiker hier in Deutschland, wo du seit Jahrzehnten arbeitest und lebst, auf Putin?
Absolut. Also ich meine, nicht sehen wollten, was du gesagt hast, das ist die richtige Erklärung. Sie konnten es alle sehen. Wenn ich 2014 schreiben konnte, wir müssen Putin jetzt mit allen zivilen Mitteln aufhalten, denn sonst wird das noch richtig teuer. Ich habe ja keine Geheimdienste. Ich habe keine super tollen, mega geheimen Quellen. Ich habe ein bisschen russisches Fernsehen geschaut. Ich habe ihn reden gehört und ich habe gelesen, was er geschrieben hat und was die Leute um ihn herum geschrieben haben. Das ist nichts, was deutschsprachige Journalisten nicht könnten oder nicht auch getan hätten. Also Leute wie Alice Botha, Golini Atay, die haben Bücher darüber geschrieben und gewarnt. Man wollte es nicht sehen, und zwar, weil der Zugang zu russischen Kontakten, der Zugang zu günstiger Energie auch für viele in Deutschland natürlich die politische Position gesichert hat. Ich kann in meiner Partei jemand sein, wenn ich derjenige bin, der das Treffen mit dem Kreml vermitteln kann.
Oder ist es vielleicht auch eine Art von Schuldsymptomatik, dass wir gegenüber den Russen, gerade gegenüber den Russen, eben besonders proaktiv Appeasement, diplomatisch freundlich sein mussten, weil unsere Verbrechen dort eben so gigantisch waren?
Ich bin absolut erstaunt jedes Mal über dieses Argument, denn
es wurde uns jahrzehntelang erzählt von Steinmeier, von Gabriel, immer wieder, wir haben eine besondere Verantwortung, dass wir Russland die Hand reichen. Ich habe es so oft gehört.
Die allermeisten deutschen Verbrechen auf dem ehemaligen Boden der UdSSR waren
in der Ukraine.
Auf dem Boden der Ukraine. Babyn Yar war Ukraine. Es gibt eine Karte der Dörfer, die samt ihrer Einwohner verbrannt wurden. Und diese Karte sieht pockennarbig aus. Die halbe Ukraine wurde verbrannt von den Nazis. Menschen wurden erschossen. Städte wurden bombardiert. Wenn wir eine historische Schuld haben, dann ja wohl nicht ausgerechnet gegenüber Russland, wenn Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Aus welcher verqueren Logik kann man sagen, wir haben dieses Land in Schutt und Asche gelegt und jetzt aufgrund dieser Erfahrung müssen wir wieder passiv zusehen, wie es in Schutt und Asche gelegt wird.
Michael Bröker und Marina Weißband haben noch weiter miteinander gesprochen. Zum Beispiel darüber, was sie über den offenen Brief von Alice Schwarzer denkt und wie sie auf die Russlandpolitik der vergangenen Jahre schaut. Das ganze Gespräch hören Sie am kommenden Samstag in einem Sonderpodcast auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da ist die Frage, ob nur der Bitcoin schwächelt oder auch die Aktie von Coinbase. Das weiß natürlich unsere Wall Street-Expertin Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Coinbase ist ja eine Handelsplattform nur für Kryptowährungen und wird seit einiger Zeit als eigene Aktie an der Börse gehandelt. Jetzt gab es Zahlen von Coinbase, aber wie, Anne, sehen die aus?
Genauso schlecht wie der Bitcoin-Preis selbst, wenn nicht sogar schlechter, Gabor. Coinbase hatte ja während der Pandemie viele neue Nutzer dazugewinnen können, weil einfach viele Kleinanleger sich im Kryptomarkt ausprobiert haben. Inzwischen ziehen sich aber diese Anleger wieder aus dem hochspekulativen Kryptomarkt zurück. Coinbase konnte mit seinen Zahlen also die Erwartungen der Analysten überhaupt nicht erfüllen. Der Umsatz brach im Vergleich zum Vorjahr um 27% ein. Im jetzt abgelaufenen Quartal stand unterm Strich ein Verlust von $430 Millionen. Die Krypto-Trading-Plattform versucht allerdings ganz optimistisch zu bleiben, gerade mit Blick auch auf neue Entwicklungen am Kryptomarkt, wie zum Beispiel NFTs oder der ganze DeFi-Sektor. Die Anleger waren allerdings nicht so glücklich mit den Zahlen. Für die Coinbase-Aktie ging es nachbörslich zwischenzeitlich um bis zu 19% nach unten.
Vielen Dank, Anne, und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Delivery Hero ist noch relativ neu im DAX, seit vorletztem Sommer erst. Das Unternehmen, tiefrote Zahlen sind hier an der Tagesordnung, ist eine Plattformunternehmung für Pizzabestellungen und ähnliches. Und der Höhenflug, den es zumindest am Anfang gab, der ist jetzt vorbei, womöglich endgültig vorbei, Annette, richtig?
Die Aktie von Delivery Hero ist nun das erste Mal seit 5 Jahren unter den IPO, also dem Börsengangspreis von 25,50 Euro gefallen. Und seit Jahresbeginn hat sie 75% ihres Wertes verloren. Der Hintergrund ist der, dass Investoren sich einfach Sorgen machen. Die Zinsen steigen jetzt, das Unternehmen ist hoch verschuldet, es macht keinen Gewinn. Und der Weg in die Profitabilität, der ist ebenso relativ unsicher. Das ist der Grund hinter dem großen Ausverkauf bei Delivery Hero. Hinzu kommt, dass sie wahrscheinlich aus dem DAX fliegen werden. Am 3. Juni wird die deutsche Börse den Index ja wieder überprüfen. Und nach den katastrophalen Kursentwicklungen von Delivery Hero und auch HelloFresh sind diese beiden Unternehmen stark abstiegsgefährdet. Aufstiegskandidaten sind wiederum Beiersdorf und aber auch Rheinmetall.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Hugo Asbach erst einmal ein paar Jahre wirklich in Frankreich gelebt und gearbeitet hat, um das Destillieren von Cognac von der Pike auf zu lernen. Denn ein vergleichbares deutsches Produkt wie den Asbach, den gab es noch nicht. Und der Plan war, nach diesen Lehr- und Praxisjahren im Nachbarland etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Und genau das tat Hugo Asbach dann auch. Und zwar heute vor genau 130 Jahren, am 11. Mai 1892. Da gründete er die Exportkompanie für deutschen Cognac in Rüdesheim am Rhein. Das ging ein paar Jahre gut, doch die Franzosen ließen sich nach dem Ersten Weltkrieg in den Versailler Vertrag hineinschreiben, dass deutsche Alkoholdestillen das Wort Cognac niemals verwenden dürfen. Also, was blieb dem armen Hugo Asbach übrig? Er erfand die Produktbezeichnung Weinbrand und versah seinen Asbach noch mit dem kleinen Wörtchen uralt, was die lange Reifezeit in den Eichenfässern unterstreichen sollte. Hugo Asbach war stets sehr erfindungsreich und von ihm stammt beispielsweise auch die Idee zur Alkoholpraline, um den Absatz seines Weinbrandes endlich auch für Frauen schmackhaft zu machen. Irgendwann übernahm Sohn Rudolf das Kommando und der erkannte schnell die Bedeutung des Mediums Fernsehen. Seit den 50er Jahren wurde dann im Prinzip vor der Tagesschau durchgebucht.
Erringt dein Club mit letzter Kraft durch guten Stoß die Meisterschaft? Wenn einem also Gutes widerfährt, das ist schon einen Asbach uralt wert. Im Asbach uralt ist der Geist des Weines.
Mit diesem Slogan erlangte die Firma so eine Bekanntheit, dass Asbach zum Synonym für das Wort altmodisch, altväterlich, vielleicht auch verstaubt wurde. Und das genau ist heute das Riesenproblem der Firma. Man versucht seit 10 Jahren, sich zu verjüngen. Das ist ja schon beim Underberg, dem anderen Konzerngetränk, nicht wirklich gelungen. Aber da könnte es wenigstens eines Tages noch heißen, der Kräuterschnaps ging, Aber das Liedchen, das blieb.
Komm doch mit auf den Unterberg. Komm doch mit auf den Unterberg. Der schmeckt zwar ganz schön bitter, doch dafür hilft er dir schnell übern Berg.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, das der legendäre Andy Warhol.
I like everybody, so that's affection.
Und die noch tollere Marilyn Monroe.
Happy Birthday, Mr. President.
Dass diese zwei sich persönlich nie getroffen haben. Und das, obwohl der Großmeister der Popart so dermaßen fasziniert war von der Hollywood-Schauspielerin. Er war so fasziniert, dass er sie in seiner Reihe berühmter Siebdruckbilder verewigt hat. Die zwei hatten einiges, würde ich sagen, gemeinsam. Beide lebten in New York. Beide waren Superstars ihrer Zeit. Nach außen hin glamourös, erfolgreich, auch umjubelt. Privat beide extrem scheue Melancholiker, die trotz allen Ruhms am Ende eben doch sehr einsam waren. Aber warum begegneten die beiden sich nie? Wegen des frühen Todes der Schauspielerin im Jahr 1962. Da war sie gerade mal 36 Jahre alt und die verfremdeten, die knallbunten, poppigen Bilder von ihr dann aus dem Atelier des Künstlers entstanden erst nach ihrem Tod. Eines davon ist das Bild Shot Sage Blue Marilyn. Man sieht sie darauf lächelnd mit gelben Haaren, rosa Haut vor einem bläulich-grünen Hintergrund. Das Bild ist gut einmal einen Meter groß und neuerdings das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert. Bei Christie's kam es jetzt unter den Hammer.
Here it is then, the gentleman's bid, ladies and gentlemen, at 170 million for the Warhol is selling here to you, sir, at $170 million.
170 Millionen Dollar. Dazu kommen noch Steuern und diverse Gebühren. Das Auktionshaus Christie's muss ja auch schauen, wo es bleibt. Darum sind es am Ende dann doch 195 Millionen Dollar für das Bild geworden. Tja, und wer es ersteigert hat, wird nicht verraten. Also, falls er oder sie uns jetzt zuhört, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch.
It's then that those louses go back to their spouses. Diamonds are a girl's best friend.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen wertvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie sich selbst und mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
I've heard of affairs that are strictly platonic, but diamonds are a girl's best friend. And I think affairs that you must keep masonic are better bets. If little pets get big baguettes, time rolls on. And youth is gone, and you can't straighten up when you bend. But stiff back or stiff knees, you stand straight as teeth.